Vis-à-vis.
Ich denke, es ist deswegen gefährlich, weil wir die Spaltung und die Konflikte, die nicht gelöst sind, nicht richtig ernst nehmen. Ich habe in der vergangenen Woche mit ein paar Bekannten zusammengesessen. Teilweise kannte ich die noch gar nicht, Mittag gegessen. Und einer hat davon gesprochen, dass er in einer Einrichtung arbeitet für junge Menschen mit Behinderungen. Und dass in der Corona-Zeit es in der Einrichtung Konflikte gegeben hat. Es gab die einen, die sehr stark dafür plädiert haben, die Maßnahmen einzuhalten, zum Beispiel den Abstand. Das hatte zur Folge, dass die jungen Menschen ganz viele Stunden am Tag in ihren Zimmern verbringen mussten, weil man bei diesen Menschen nicht davon ausgehen konnte, dass sie sich an die Abstandsregeln halten. Andere fanden das ganz furchtbar und haben gesagt, ja mein Gott, dann stecken sie sich halt vielleicht mal mit Corona an. Und dieser Konflikt wurde da schon nicht gelöst und dieser Konflikt ist noch immer nicht gelöst.
Das bedeutet, die Spannungen in dem Team sind immer noch da?
Genau, die Spannungen sind noch da. Wenn die jetzt den nächsten Konflikt haben oder zusammenarbeiten sollen, dann können die immer noch nicht miteinander. Und das passiert 10.000-fach in unserem Land, also allein in Brandenburg. Und das ist gefährlich, weil wenn man Konflikte nicht löst, dann hat man spannungsgeladene Verhältnisse zwischen Chefs und Mitarbeitern oder innerhalb der Belegschaft. Und bei der nächsten Herausforderung tauchen die wieder auf und es äußert sich dann in einem weiteren Streit oder Rückzug und Kündigung. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das lösen.
Sie sind ein Landei, sagen Sie selbst über sich, aufgewachsen in Unterfranken, haben aber Ihre berufliche Sozialisation in der Stadt gehabt, sind Historiker, haben studiert, lange in Berlin gearbeitet, arbeiten zum Thema lokale Aufarbeitung der NS-Geschichte und sie leben seit einigen Jahren eben in Luckenwalde, sprechen dort auf Demonstrationen zum Rechtspopulismus und gegen den Rechtspopulismus. Sie finden aber auf der anderen Seite rechts und links, die müssen miteinander ehrlich reden und ins Gespräch kommen und sie wollen sich ganz praktisch einsetzen, zum Beispiel gegen das Kneipensterben in Luckenwalde. Wie passt all das eigentlich zusammen?
Also das frage ich mich täglich. Ich habe auf jeden Fall in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass ich mit meinem historischen Blick häufig gar nicht weiterkomme. Also die Methoden, die ich kann, die helfen in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen jetzt gar nicht weiter. Deswegen musste ich mir erstmal Sachen aneignen, die mit meinem Beruf überhaupt nichts zu tun haben. Wie zum Beispiel, wie führt man eigentlich Methoden ein in Gesprächsrunden mit unterschiedlichen Haltungen. Das habe ich als Historiker nicht gelernt und musste ich mit ganz vielen Fehlern und ganz viel Hilfe von Freunden und Bekannten, musste ich mir das sozusagen erstmal drauf schaffen.
Sie sagen, Corona ist bei uns noch nicht vorbei. Das ist sozialer Sprengstoff. Woran machen Sie das denn fest, außer dem Beispiel, was Sie eben erwähnt haben?
Ich mache das daran fest, dass zum Beispiel Medien, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, ganz normale Tageszeitungen weniger rezipiert werden. Das alleine ist schon ein Punkt, den man sich genau anschauen sollte. Medien achten immer noch sehr stark auf die Unterteilung zwischen richtig und falsch, also Fake News und Disinformation versus seriöse Berichterstattung. In so einem Fall, wie ich den gerade geschildert habe, hilft aber kein richtig oder falsch, weil da Emotionen im Spiel sind, weil da ein Gefühl von Ungerechtigkeit im Spiel sind, ein Gefühl von, was hätte ich denn machen sollen, ich habe mich doch nur an die Maßnahmen gehalten. Das ist ein großer und meiner Ansicht nach zu wenig gesehener Grund, warum Menschen nicht mehr in die Medien gucken und dann in alternativen Medien auf der einen Seite natürlich andere Informationen finden, aber ich glaube, das sind auch emotionale Anker. So, weil die dem Gefühl von Ungerechtigkeit einen Halt geben. So, und deswegen ist es wichtig, glaube ich, dass Medien viel stärker oder sagen wir mal diese Kategorie von richtig oder falsch überdenken. Das heißt nicht, dass die verschwinden darf, aber dass es noch eine weitere Kategorie gibt, nämlich eine, die wir in unserem Zusammenleben immer erleben. Wenn wir einen Konflikt führen mit unserem Partner, mit unseren Kindern, mit dem Arbeitskollegen, dann machen wir die Erfahrung, wenn ich weiterhin darauf beharre, Recht gehabt zu haben, führt es zu nichts. Sondern ich muss irgendwie den anderen anerkennen in seiner Andersartigkeit, mal verstehen, warum er so denkt, wie er denkt, warum er so argumentiert, wie er argumentiert. Und ich glaube, wenn Medien das machen würden, würden die Leute scharenweise zurückkommen.
Eingeübt haben Sie diese Methode, als Sie angefangen haben, lokale Geschichte in Dörfern, in Kleinstädten des Nationalsozialismus aufzuarbeiten, weil auch da die Erinnerungen und die Annäherungen sehr, sehr unterschiedlich und sehr, sehr persönlich waren. Nun sagen Sie, Sie sind ein Landei und das käme Ihnen auch zu Pass, denn wer vom Land kommt, ich zitiere aus Ihrem Buch Rückkehr nach Rottendorf, dieses Jahr erschienen. Wer vom Land kommt wie ich, der weiß, dass er den anderen Meinungen gar nicht ausweichen kann. Denn hier wohnt jeder gleich nebenan und auf den bist du ja auch angewiesen. Das klingt ja so, als wäre die Debatte auf dem Lande einfacher als in der Stadt. Ist das so?
Ich würde sagen, dass Debatten anders geführt werden. Das ist, wenn man sich in der Stadt trifft, ne? Also jetzt auch in Luckenwalde oder in der Nachbarschaft in Rottendorf, da kommt es drauf an, dass das Gespräch irgendwie gelingt, ne? Also da kommt es jetzt weniger drauf an, was der andere denkt, meinetwegen zur Schuldenbremse, ob er dafür ist oder dagegen, sondern dass man sich gut unterhält und danach wieder seiner Wege geht. Und in den Medien wird viel stärker auf Verurteilung gesetzt, ne? Das heißt, diese positive Gesprächserfahrung spielt gar nicht so eine Rolle, weil man trifft sich am nächsten Tag nicht beim Seniorensport, wenn man zusammen bei Karin Mioska aufgetreten ist. In Rottendorf und Luckenwalde aber schon. Deswegen habe ich die Unterscheidung gemacht zwischen Debattenraum und Erfahrungsraum, dass es wichtig ist zu verstehen, warum das alltägliche Gespräch einfach anders als positiv empfunden wird als in der Debatte und warum es wichtig ist, da voneinander zu lernen.
Sie wollen Menschen mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen, beispielsweise während der Corona-Epidemie, ins Gespräch über ihre persönlichen Einstellungen, die daraus gewachsen sind, bringen. Also in eine Art Aufarbeitung von unten. Gleichzeitig erleben wir ja, dass die Aufarbeitung von oben, ich sage mal, stecken geblieben ist. Also Enquete-Kommission zur Aufarbeitung, Untersuchungsausschuss, über all das konnte sich ja die Politik in Berlin nicht einig werden. Geht das denn, eine Aufarbeitung von unten ohne ein Schuldbekenntnis und eine Aufarbeitung von oben?
Ich glaube inzwischen leider, es geht nur noch von unten. Weil ein Politiker, der sich sehr stark für die Einhaltung der Corona-Maßnahmen eingesetzt hat, wird inzwischen von alternativen Medien und von entsprechenden Oppositionspolitikern so stark verurteilt, dass es menschlich unmöglich ist, nochmal in einen Dialog einzutreten oder an einer Kommission teilzunehmen. Deswegen sage ich auch den Corona-Maßnahmen-Kritikern, mit denen ich rede, es bringt doch nichts, weiterhin nur auf Verurteilung zu setzen, wenn ihr selbst die ganze Zeit das Gefühl hattet, zu Unrecht verurteilt worden zu sein. Ihr bekämpft das, worunter ihr selber gelitten habt, mit den gleichen Waffen. So. Und außerdem, was ist denn euer Ziel? Sollen wir jetzt alle dem Staat misstrauen und den staatlichen Behörden? Wollt ihr das? Nein. Also sorgt bitte mit dafür, dass wir wieder Vertrauen gewinnen können. Ein Lehrer zum Beispiel, bei dem ganz viel Unterricht ausgefallen ist und der sich darum kümmern musste, dass seine Schulklasse noch funktioniert, aber der sehr selbstbestimmt leben konnte, hat ein ganz anderes Empfinden als jemand, der während Corona einen Angehörigen verloren hat und der sich nicht mehr von ihm verabschieden konnte. Ich kann Ihnen sagen, ich habe mit einigen von diesen Menschen gesprochen. Das ist für die zum Verzweifeln. Und es ist nicht mehr zurückzudrehen, dem eigenen Vater, der eigenen Mutter nicht mehr die Hand streicheln zu dürfen. So. Und anstatt auf dem eigenen Standpunkt zu beharren und die eigene Erfahrung so zu übersteigern, zu sagen, hör mal, es war doch alles gar nicht so schlimm. Zu sagen, lasst uns doch mal bewusst auf Leute zugehen, von denen wir wissen, die haben komplett andere Erfahrungen gemacht.
Sie sagen, die Haltung dieser Besserwisser, sage ich jetzt mal, also derer, die wussten, wie habe ich mich unter der Corona-Pandemie als mündiger Staatsbürger richtig zu verhalten, wann muss ich zum Impfen gehen und so weiter, dieser Haltung habe seinen Ursprung in einer Angst, in der Angst vor der Infektion. Und gleichzeitig gäbe es die Angst vor der Infektion mit dem Rechtsradikalismus. Beides sei miteinander verschmolzen, so Ihre Aussage. Steile These. Haben Sie dafür Belege?
Ich habe leider für das Wenigste, was ich sage, Belege, weil es kein wissenschaftliches Buch ist. Und ich habe zum Beispiel auch in meinem engsten Freundeskreis Ärzte, die geimpft haben. Und die fanden das furchtbar, wie sie teilweise angegangen sind. Und es war, glaube ich, nicht nur Angst davor, sich zu infizieren, sondern auch ein großes Vertrauen darin, dass unsere Gesundheitsbehörden schon das Richtige sagen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein für unser Zusammenleben. Also deswegen, Angst ist bestimmt auch ein Faktor. Jeder hat Angst, sich zu infizieren. Deswegen lässt man sich impfen. Das Problem ist nur, wenn diese Angst übertragen wird auf die ganze Person. Und es ist eigenartig, ich habe als Kind Leute, die sich nicht haben impfen lassen, das waren immer die Ökos, ne? Bei denen man auf eine Grillparty gegangen ist und dann gab es nur Grillkäse und die sich zum Geburtstag nicht so solide Sachen geschenkt haben, sondern Tee oder Gewürze oder so. Ja? Und jetzt während Corona habe ich die Impfgegner in den Medien gesehen mit Deutschlandfahnen und dass die rechtsradikal gewesen sein sollen. Nach Corona, wenn ich jetzt Zuschriften bekomme, und dazu kriege ich relativ viele Zuschriften, melden sich aber, sage ich mal, wieder die Ökos von damals, die sagen, wir sind überhaupt nicht vorgekommen. alle waren irgendwie durchwandert, durchwachsen von Rechtsradikalismus. Wir waren das nicht so. Und es sind unglaublich zurückhaltende Menschen, denen es in ganz vielen Fällen nur darum geht, auf ihren Körper sehr zu achten. Deswegen trinken die auch so viel Tee und wenig Kaffee. Ich glaube, darin gibt es eben eine Parallelisierung. Das heißt, wir haben Angst vor Corona-Gegnern, genauso wie wir Angst haben vor Rechtsradikalen. Und deswegen fand ich das Bild der Infektion, die Angst vor der Ansteckung, eigentlich ein ganz schönes Bild. Aber wie gesagt, wissenschaftlich belegen kann ich es nicht. Es ist eher ein Denkanstoß.
Miteinander reden, das wollen Sie Mitte November mal an einem Abend anderthalb Stunden ausprobieren in der Kreisstadt Luckenwalde. Da steht Erfahrungen teilen statt Standpunkte verteidigen über Ihre Einladung zu einem Bürgertalk. Besserwisser aus Berlin sind nicht sehr gern gesehen, sonst aber alle über 1,20 steht in der Einladung. Und es gibt Eierlikör aus dem Thermomix von Ramona. Das klingt lustig, kann aber auch schief gehen, oder?
Ja, es kann alles in die Hose gehen und zwar richtig brutal. Wenn die Menschen nicht mitmachen oder trotz der Methodik, die ich vorschlage, aufeinander losgehen wollen, funktioniert es nicht. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass nur dann, wenn man Menschen sagt, hey, es kommt wirklich darauf an, ob ihr mitmacht und wie ihr mitmacht, dann kann es gelingen. Wenn nicht, dann nicht. Und es gibt, glaube ich, viel zu viele Veranstaltungen, wo einfach so Leute wie ich was sagen und dann darf man maximal am Ende eine Frage stellen. Aber die Veranstaltung endet genauso wie vorgesehen, egal was man sagt eigentlich. Und da habe ich gemerkt, so funktioniert es nicht weiter. So. Also ich mache in Luckenwalde ein Angebot, aber es kann sein, dass es total in die Hose geht.
Demokratie lernen mit dem Thermomix.
So könnte man es sagen. Und mit dem Produkt, was da rauskommt.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.